Liebe Zuhörer unseres Radios, wir sind bei der Auslegung des Jesusbuches vom Papst Benedikt angelangt, an der Stelle, wo es um die Kreuzigung des Herrn geht. Ich versuche es auch noch abzuschließen. Er hat den Hebräerbrief zitiert und dabei festgestellt, dass zwei Worte ausgetauscht worden sind, denn dieser bezieht sich wiederum auf einen Psalm. Einen Leib hast du mir bereitet. So ist es formuliert worden. Ursprünglich hieß es aber, das Gehör hast du mir gepflanzt. Also Leib und Gehör sind sozusagen vertauscht worden und ergänzen sich gegenseitig. Das heißt, das Konkrete, das Leibhafte ist ganz wichtig, aber auch das Hinhören genauso. Was die werdende Kirche in der betenden Aneignung des Alten Testamentes und des Weges Jesu über die Inkarnation und Kreuz sagt, steht mitten in dem dramatischen Ringen jener Epoche um das rechte Verstehen des Verhältnisses von Mensch und Gott. Es gibt nicht nur Antwort auf das Warum des Kreuzes, sondern antwortet zugleich auf die in der jüdischen wie in der heidischen Welt bedrängenden Fragen, wie der Mensch recht werden könne vor Gott und wie er umgekehrt Gott, den Geheimen und Verborgenen, recht verstehen könne, soweit dies dem Menschen überhaupt geschenkt ist. Aus all dem bisher Bedachten ist schon sichtbar geworden, dass dabei nicht nur eine theologische Deutung des Kreuzes sowie vom Kreuz her der christlichen Grundsakramente des christlichen Kults erarbeitet wurde, sondern dass immer auch die existenzielle Dimension berührt ist. Was heißt das für mich? Was bedeutet es für meinen Weg als Mensch? Denn der leibhafte Gehorsam Christi ist ja als offener Raum dargestellt, in den wir mit hineingenommen werden, und durch den unser eigenes Leben einen neuen Zusammenhang findet. Das Mysterium des Kreuzes steht nicht einfach uns gegenüber, sondern bezieht uns mit ein und gibt unserem eigenen Leben einen neuen Rang. Diese existenzielle Sicht des neuen Begriffs von Kult und Opfer erscheint besonders deutlich im 12. Kapitel des Römerbriefes. Dort heißt es, angesichts des Erbarmens Gottes ermahne ich euch, meine Brüder, eure Leiber als lebendiges und heiliges Opfer darzubringen, das Gott wohlgefällt, als eure Anbetung im Geist. Das ist nur eine interessante Formulierung. Wörtlich übersetzt heißt es, als worthaften Gottesdienst. Worthaften Gottesdienst. Die Leiber darbringen, Sie merken jetzt, das ist beides wieder hier präsent, also sich ganz und gar mit der eigenen Existenz darbringen, aber das ist auch wieder in diesem nicht so direkt verstandenen Sinn, also wie das Opfer im Alten Testament eben dargebracht worden ist, in einer blutigen Weise, sondern als worthafter Gottesdienst. Der Begriff der Gottesverehrung im Wort ist hier aufgenommen und meint die Hingabe der ganzen Existenz an Gott, in der sozusagen der ganze Mensch worthaft gottgemäß wird. Dabei ist die Dimension der Leiblichkeit betont. Gerade unsere leibliche Existenz soll vom Wort durchdrungen und Gabe an Gott werden. Paulus, der so sehr die Unmöglichkeit der Rechtfertigung aus eigener Moralität betont, setzt dabei zweifellos voraus, dass dieser neue Gottesdienst der Christen, in dem sie selbst das lebendige und heilige Opfer sind, nur in der Beteiligung an der leibhaftigen Liebe Jesu Christi möglich ist, die all unser Ungenügen überwindet, durch die Macht seiner Heiligkeit. Wenn wir einerseits sagen müssen, dass Paulus mit einer solchen Auffassung keinem Moralismus verfällt und seine Lehre von der Rechtfertigung durch den Glauben, nicht durch die Werke, keinesfalls zurücknimmt, so wird andererseits doch sichtbar, dass der Mensch mit dieser Rechtfertigungslehre nicht zur Passivität verurteilt wird, nicht zu einem bloß passiven Empfänger der Gerechtigkeit Gottes wird, die ihm eigentlich immer äußerlich bliebe. Nein, die Größe der Liebe Christi zeigt sich eben darin, dass er uns in all unserer Armseligkeit in sich, in sein lebendiges und heiliges Opfer aufnimmt, sodass wir wirklich sein Leib werden. Im 15. Kapitel des Römerbriefes nimmt Paulus den gleichen Gedanken noch einmal sehr nachdrücklich auf, indem er sein Apostolat als Priestertum deutet und die gläubig gewordenen Heiden als die lebendige Opfergabe bezeichnet, die Gott wohlgefällt. Ich habe euch geschrieben, Kraft der Gnade, die mir von Gott gegeben ist, damit ich als Diener Jesu Christi für die Heiden wirke und das Evangelium Gottes wie ein Priester verwalte. Denn die Heiden sollen eine Opfergabe werden, die Gott gefällt, geheiligt im Heiligen Geist. In neuerer Zeit ist diese Art der Rede über Priestertum und Opfer als bloß allegorisch, also als bildlich zurückgestellt und bezeichnet worden. Vom Priestertum und Opfer sei nur in einem uneigentlichen, bloß geistigen, nicht in einem kultischen, wirklichen Sinn die Rede. Paulus selbst und die ganze alte Kirche haben das genau umgekehrt herum gesehen. Für sie galt, dass die dinglichen Opfer nur Opfer und Kult im uneigentlichen Sinn waren. Versuchter Ausgriff auf etwas, das sie noch nicht zu verwirklichen vermochten. Der wirkliche Kult aber, das ist der lebendige Mensch, der ganz Antwort auf Gott geworden ist, geformt von seinem heilenden und verwandelnden Wort. Und das wirkliche Priestertum ist daher jener Dienst des Wortes und des Sakramentes, der die Menschen in Gott als Gabe verwandelt, den Kosmos Lobpreis des Schöpfers und Erlösers werden lässt. Deswegen ist Christus, der am Kreuz sich selber gibt, der wahre hohe Priester, auf den das aaronitische Priestertum nur zeichenhaft hindeutete. Darum ist die Gabe seiner selbst sein Gehorsam, der uns alle aufnimmt und zu Gott zurückträgt, der wahre Kult und das wahre Opfer. Insofern muss im Mittelpunkt des apostolischen Dienstes und der zum Glauben führenden Evangeliumsverkündigung das Hineintreten in das Geheimnis des Kreuzes stehen. Wenn wir demgemäß in der Feier der Eucharistie, in der je neuen Teilhabe am priesterlichen Geheimnis Jesu Christi, die Mitte des christlichen Kults sehen dürfen, so bleibt doch immer seine ganze Erstreckung festzuhalten. Immer geht es darum, jeden Einzelnen und die Welt so in Christi Liebe hineinzuziehen, dass alle mit ihm zusammen, wieder Zitat aus dem Römerbrief, Opfergabe werden, die Gott wohlgefällt im Heiligen Geist. Von diesen Betrachtungen her öffnet sich schließlich noch der Blick auf eine weitere Dimension des christlichen Kult- und Opfergedankens. So wird deutlich sichtbar im folgenden Vers des Philipperbriefes, in dem Paulus auf sein Martyrium vorausblickt und es zugleich theologisch auslegt. Wenn ich auch als Opfergabe und bei der Liturgie eures Glaubens ausgegossen werde, so freue ich mich dennoch und freue mich mit euch allen. Paulus sieht sein erwartetes Martyrium als Liturgie und als Opfergeschehen an. Auch dies wiederum ist nicht einfach nur Bild und uneigentliche Redeweise. Nein, im Martyrium wird er voll hineingezogen in den Gehorsam Christi, in die Liturgie des Kreuzes und so in den wahren Gottesdienst. Von diesem Verständnis her hat die alte Kirche das Martyrium in seiner wahren Tiefe und Größe begreifen können. So hat der Überlieferung nach zum Beispiel Ignatius von Antiochien sich selbst als Weizen Christi bezeichnet, der im Martyrium gemahlen wird und zum Brot Christi wird. Im Bericht über den heiligen Polycarp wird erzählt, dass die Flammen, in denen er verbrannt werden sollte, sich zur Gestalt eines vom Wind geschwellten Segels formten. Es umwallte so den Leib des Märtyrers, so zitierte Papst die Märtyrerakten, und dieser stand in der Mitte wie verbratenes Fleisch, nicht so wie bratendes Fleisch, sondern wie Brot, das gebacken wird. Und es verbreitete einen Wohlgeruch wie von duftendem Weihrauch. Ähnlich haben die Christen von Rom auch das Martyrium des heiligen Laurentius ausgelegt, der auf einem Rost verbrannt wurde. Sie sahen darin nicht nur seine vollkommene Einigung mit dem Geheimnis Christi, der im Martyrium zu Brot für uns wurde, sondern auch ein Bild der christlichen Existenz überhaupt. In den Drangsalen des Lebens werden wir langsam reingebrannt, können gleichsam zu Brot werden, insofern sich in unserem Leben und Leiden das Geheimnis Christi mitteilt und seine Liebe uns selber zur Gabe an Gott und die Menschen werden lässt. Im Leben und Erleiden des Evangeliums hat die Kirche unter der Führung der apostolischen Botschaft immer mehr das Geheimnis des Kreuzes zu verstehen gelernt. Auch wenn es sich letztlich nicht in Formen unseres Verstands zerlegen lässt. Das Dunkel, die Unlogik der Sünde und die für unsere Augen übergroße Helligkeit Gottes treffen sich im Kreuz. Und das übersteigt unsere Logik. Und doch ist in der Botschaft des Neuen Testamentes und seiner Verifizierung im Leben der Heiligen das große Geheimnis ganz Licht geworden. Das Geheimnis der Sühne darf keinem besserwisserischen Rationalismus geopfert werden. Was der Herr im Anschluss an seine Bitte der Zebedeus-Söhne um Thronsitze zu seiner Rechten geantwortet hat, bleibt ein Schlüsselwort des christlichen Glaubens überhaupt. Der Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben für viele. Das sind starke Worte, liebe Zuhörer. Ich habe es Ihnen jetzt ganz und ohne Unterbrechung vorgelesen. Vor allem das Geheimnis der Sühne darf keinem Rationalismus geopfert werden. Denn Sühne ist für uns genauso noch aktuell wie damals. Und jeder Einzelne von uns ist in dieses Opfergeschehen mit hineingezogen. Wir sind aufgefordert, uns ganz darzubringen. Damit schlage ich dieses Buch Jesus von Nazareth zu, endgültig zu, zumindest für diese Lesungen in der Mittagszeit. Wir sind nämlich jetzt ganz durch. Wir haben also das ganze Buch jetzt durchgenommen. Auf Podcast können Sie das immer wieder dann auch alles anhören. Ich danke Ihnen, dass Sie immer auch mit dabei waren, und viele haben mir rückgemeldet, dass sie großen geistlichen Gewinn daraus gezogen haben. Ich bin mir sicher, dass das Papstbuch und auch der erste Band Wegweisung für die nächsten Jahrzehnte der Kirche sein werden. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile und behüte Sie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen.